Mega gut. Okay, also ich habe jetzt hier alles hinbekommen.
Yeah.
Ich habe alles geöffnet. Safari macht nur noch Terz. Safari ist halt wirklich einfach nur Internet Explorers kleine Schwester.
Das
und
stimmt.
Er funktioniert einfach gar nicht. Aber jetzt habe ich halt das Chrome wieder. Einmal alles auf ausloggen und dann wieder einloggen. Dann geht's.
Ausgezeichnet.
So, genau. Dann sagen wir herzlich willkommen wieder aus der Isolation.
Genau.
Vor mir visuell sitzt Raphael.
Und auf der anderen Seite, am anderen Ende dieses digitalen Bildschirms sitzt die Ann-Sophie. Mensch, ja. Das funktioniert ja. Immerhin.
Ja, und zusammen sind wir
Daumenkino.
Ganz genau. Ja, Yay. Wir immer noch nicht, da wir immer noch nicht ins Kino gehen können, machen wir wieder eine Serienfolge. Haben jetzt aber auch parallel immer mal Filme geguckt, die der andere jeweils auch geguckt hat. Von daher werden wir demnächst wahrscheinlich auch mal wieder ein paar Filme mitbringen. Das lässt sich ja ein bisschen schneller wegschauen als eine Serie. Aber da wir über die Zeit auch einiges an Serien geguckt haben und das für diese Isolationszeit natürlich schön benutzen kann, haben wir nochmal zwei Serienformate mitgebracht. Und es ist tatsächlich das Gleiche wie letztes Mal. Raffi hat was Lustiges mitgebracht und ich ein bisschen was Dramatischeres bzw. Kriminelleres.
Okay, das ist auf jeden Fall schon mal unsere MO, wer was mitbringt hier.
Das nächste Mal müssen wir tauschen, dann muss ich mal irgendwas Witziges machen und du mal irgendwas
Dramatisches. Ja, ich habe ja jetzt Unbelievable durchgeguckt. Gut, das haben wir jetzt ja schon besprochen, aber jetzt gehe ich jetzt auch so langsam in die Schiene, wo ich dann noch ein paar Sachen gucken kann, die in deiner Richtung sind.
Sehr gut. Ja, ich habe wieder angefangen, Sex and the City zu gucken und habe jetzt tatsächlich auch, ich bin ja eigentlich so, ist immer so klischeehaft, aber als Kind habe ich viel so die Vogue und die InStyle gelesen, also diese High-Fashion-Magazine. Und habe jetzt irgendwie, ja, Mathe und ich zufällig angefangen, auf Amazon Prime Making the Cut zu gucken. Das ist das Gleiche wie damals mit Heidi Klum. Also es ist auch wieder mit Heidi Klum. Dieses Format aus Amerika, wie heißt denn das? Project Runway, wo sie ja im Endeffekt Designer quasi auf Challenges setzen und dann immer aussortiert wird. Und das haben sie jetzt für Amazon Prime produziert und das ist eigentlich auch ganz unterhaltsam. Also das haben wir jetzt angefangen und jetzt habe ich dann gefunden, es gibt auf Netflix noch eine Eigenproduktion, die halt auch genau das Gleiche macht. Also bin ich jetzt voll in diesen Modesendungen drin. Das ist eigentlich ganz lustig. Auch sehr unterhaltsam, aber sehr seicht.
Aber nicht schlecht. Also ich habe da in die andere Richtung gewählt. Ich habe jetzt eine Masterclass online, masterclass.com gekauft. Also ein Jahresabo. Und mir da gleich 25 verschiedene Kurse auf meine Liste gepackt. Ich fange jetzt mit Gordon Ramsay an, Cooking. Dann fange ich noch an mit zeitgleich Aaron Sorkin, Screenwriting. Und dann wollte ich noch Aaron Leibovitz, Fotografie und Bob Iger, Management, alles so. Gucke ich mir jetzt alles an. Da ich habe eine lange Zeit. Passt perfekt. Lerne alles.
Kannst du alles an Kursen dann machen quasi? Hast du so ein Zeitabo? Oder?
Genau, es ist eine Jahresmitgliedschaft. Und da hast du für 200 Euro... Alles frei und dann kannst du dir alles da angucken. Früher war das anders, da musstest du die, glaube ich, für 100 Euro pro Kurs kaufen, aber jetzt ist es ein Abo wie alles andere auch. Das ist eigentlich viel cooler, weil dann habe ich mir jetzt eine Liste gepackt, alles, was ich interessant fand, darauf geschmissen und dann bin ich mal gespannt, wie das ist, weil es ist einfach nur ein wie so ein YouTube-Format
so ein Coaching, ne?
Ja, so ein Kurs. Die gehen da wirklich Schritt für Schritt alles durch.
Wie lange sind die dann ungefähr so? Sind das dann so mehrere Folgen quasi pro Class oder?
Ja, ich muss mal gucken. Ich habe jetzt nur die Themen und die Lehrer rausgesucht, aber noch nicht geschaut, wie lange jetzt so ein Kurs wäre. Aber ich glaube, das sind so 20 Videos, kann so ein Kurs sein oder auch länger oder kürzer, je nachdem, was für ein Thema. Und ich habe jetzt mit Gordon Ramsay angefangen und der hat jetzt so seine Lebensgeschichte in den ersten zwei Videos so 15, 20 Minuten lang durcherzählt und jetzt geht's an mit Basics und ich denke mal, es dauert um die 5 bis 10 Stunden, das ganze Ding, je nachdem.
Okay, klingt ja auch ganz interessant. Aber mit zwei, drei Freunden machst du das, hattest du erzählt, ne?
Genau, wir teilen uns das. Da gab es mich gerade, oder gibt es gerade jetzt einen Deal bei masterclass.com, kaufe einen Kurs und verschenke einen zweiten an jemanden und dann kannst du das dann sparen. Und dann können wir zusammen legen, haben wir gemacht.
Sehr cool, das klingt doch sinnvoll. Okay, dann würde ich sagen, Raphael, fang mal an. Du hast nämlich mitgebracht The Politician. Und dazu kann man sagen, eigentlich habe ich die angefangen auf dem Crosstrainer damals noch, als man noch in das Fitnessstudio gehen konnte.
Das noch ging,
ja. Mal geguckt. Genau, habt ihr das dann erzählt, dass es eigentlich ganz lustig ist? Dann hast du angefangen und ich habe aufgehört. Ohne Grund. Ich muss es eigentlich nur noch mal zu Ende gucken. Viele Folgen sind es, glaube ich, gar nicht mehr. Ja. Aber deshalb, erzähl doch mal ein bisschen was von The Politician.
Genau, du hast mir das ja wärmstens empfohlen und dann habe ich mir den Trailer angeguckt und da hat nämlich die Zoe Deutsch in dem Trailer einen Gesang aufgeführt und das fand ich irgendwie, sah ganz cool aus und die ganze Thematik, also es geht um einen Schüler, Peyton Hobart heißt er, und der ist in der Highschool und er möchte gerne Student Body President werden. Also es ist so eine, wenn man so am Ende seines letzten Highschool-Jahres ist, kann man Student President werden. Und dann ist es wirklich wie auch in Amerika zur wirklichen Präsidentschaftswahl, also dass sie da Plakate Wahlkampf aufhängen und Wahlkämpfe führen und Debatten und so weiter und Versprechungen den anderen Studenten halt oder Schülern machen und dann auch gewählt werden, so demokratisch wie das da ist. Und genau, Peyton Hobart ist unser Protagonist und er möchte das alles nur machen, weil er möchte wirklich Präsident der Vereinigten Staaten irgendwann werden und er möchte zu Harvard, nachdem er diese Schule absolviert. Und das ist so er hat seinen perfekten Weg schon aufgemalt. Okay, er möchte
die ganzen Stationen quasi festgelegt.
Student Body President werden, Harvard studieren und dann Präsident der Vereinigten Staaten werden. Also der Anfang ist so ähnlich wie bei wie man das halt so plant, ne? Der Anfang ist aber so ähnlich wie die Gilmore Girls Sache, weil da ist ja auch Rory, die ja ihr Leben lang nach Harvard möchte, aber sie möchte jetzt nicht Präsidentin werden, aber sie hat auch ihr Leben schon einmal geplant und so ist es hier eben bei Peyton auch. Und er ist adoptiert, deswegen, also das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, weil die Familie, die ihn adoptiert hat, ist reich und die haben zwei Söhne, Zwillinge und
so die All-American Surfer Boys sind das, ne?
Ja, genau, das sind die beiden sowieso, aber die ganze Familie ist halt, die bringt schon den Weg dahin, also dass du irgendwie bei so einer Elite-Uni wie Harvard dann angenommen wirst. Aber in der ersten Folge bei ihm ist es aber so, er will nicht durch das Familiengeld nach Harvard, sondern durch sein Können und deswegen wird er auf die Warteliste gesetzt. Und das ist so erstmal, die Welt bricht zusammen, weil okay, Harvard hat ihn nicht sofort akzeptiert. Seine beiden Brüder, die sehr, super dumm sind, wie du schon sagtest, eher so die Surfer-Good-Looking-Dudes sind, die sind natürlich angenommen, weil Papa und Mama da schon irgendein Gebäude finanziert haben. Er könnte das theoretisch auch machen, aber er wollte das erstmal nicht. Und so fängt dann halt so ein bisschen die Story an, dass sein Traum ins Wanken gerät. Und dann geht es halt wirklich so los in diesen Wahlkampf, weil er möchte natürlich immer noch mit seinem Können und seinem Talent halt später bei in den Harvard studieren und natürlich jetzt erstmal Präsident der Highschool werden.
Weil im Endeffekt führen sie ja auch Gespräche dann in Harvard mit den Leuten, die noch auf der Warteliste sind und er hofft sich einfach, dass er auch mit seinen Dinge, die er erreicht hat auf dem College, dann im Endeffekt trotzdem angenommen wird, weil er so ehrgeizig ist.
Richtig. Genau. Und jetzt habe ich drunter und drüber geredet, was er alles macht, aber gespielt wird der gute Peyton von Ben Platt. Das ist ein Schauspieler, der auch Sänger ist, also er hat jetzt ein Album vor einem Jahr oder so rausgebracht und ich habe ihn zum ersten Mal gesehen bei dem Film Pitch Perfect. Da spielt er nämlich den nerdigen Mitbewohner von weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber von dem männlichen Hauptdarsteller dort. Mhm. Und er ist halt der Nerd, der seine Magic-Movements da macht. Und ist, ja, Pitch Perfect ist ja sowieso die ganze A Cappella-Szenerie in der Highschool. Und ich glaube, das ist sogar nicht mehr Highschool, sondern Universität. Und ja, da ist halt einer dieser kleinen Nerds, der dann zum Ende hin auch mit cool mitsingen darf bei diesen ganzen, wie er sagt, coolen A Cappella-Gruppen. Und alle anderen finden das halt nicht so cool. Also die Sportler finden das halt nicht so cool. Aber in dem Film geht es ja um die A Cappella-Movements. Hier aber nicht, genau. Hier ist es ja nochmal eine Stufe tiefer, also Highschool. Ben Platt kann natürlich super singen und zeigt nochmal eine andere Seite hier, weil hier darf er zwar auch einen Nerd spielen, also auch schon so ein Dude, der viel weiß. Ich glaube sogar, er ist eher schwul. Ich glaube ja, ne?
Ja, ja. Also das ist ja am Anfang, dass
er aber nach außen hin hat. Mhm. Genau, nach außen hin, weil er ja Präsident werden möchte und so weiter, ist er es halt nicht. Aber ich glaube, da gibt es ja noch eine zweite Story oder so einen Storystrang, den ich nicht mehr ganz beisammen habe. Aber genau, ich glaube, da war irgendwas.
Das ist die Geschichte, wo er diese andere Beziehung oder beziehungsweise etwas, was sich so, was ein bisschen wirkt wie eine Beziehung und das dann sehr dramatisch endet.
Stimmt, genau.
Was ihn dann komplett aus dem... Wir wollen auch nichts spoilern, weil das ist am Anfang relativ heftig. Also ja. es ist sehr sogar dramatisch.
Sogar in der ersten Episode, ja.
Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr am Anfang. Also das bringt ihn halt, wirbelt ihn halt so ein bisschen durcheinander. Also das, also es sind diese zwei Sachen. Erst diese dramatische Geschichte, von der ich eben kurz, die ich angerissen habe, die passiert. Und dann halt die Situation, dass er nicht sofort in Harvard angenommen wird, sondern nur auf die Warteliste kommt.
Warteliste, ja.
Und das rüttelt halt ihn komplett durcheinander. Das heißt, zwei seiner festen Balken in seinem Lebenskonstrukt sind ein bisschen weggebrochen und dementsprechend wirbelt alles ein bisschen durcheinander und muss ein bisschen kreativ werden.
Genau,
und das ist eigentlich dann der Weg der Serie.
Genau, wer noch damit spielt, ist, wie eben schon erwähnt, die Zoe Deutsch mit CH, die auch super singen kann und auch einen sehr interessanten Charakter hier spielt. Und nebenbei ist noch Gwyneth Paltrow dabei, Jessica Lange, Lucy Boynton und January Jones, also schon alles bekanntere Namen. Mhm. Und wie wahrscheinlich du auf die Serie gekommen bist, sind durch die Macher, denn die Macher sind wieder Ryan Murphy, Brett Falchuk und in dem Fall noch Ian Brennan. Dieses Trio oder auch nur zwei, je nachdem, was sie für Serien schon alle gemacht haben. Aber die drei Namen kommen halt bei Sachen wie American Horror Story vor, American Crime Story, Glee, Hollywood, was jetzt bald auch rauskommt, Scream Queens, Pose, 911, also sind alles solche Serien, die diese drei Menschen erstellt oder aus dem Boden geschöpft haben. Und genau, da du ja großer American Horror Story Fan bist, verfolgst du natürlich deren neuen Serien immer mit.
Das auch. Und zeitgleich fand ich es ganz spannend, dass Lucy Boynton mitspielt. Denn das ist die Freundin von Rami Malek. Und die haben ja zusammen schon in Bohemian Rhapsody gespielt. Und das war eigentlich auch eine Kombi, die ganz cool ist. Zoe Deutsch haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist sie, die auch in Zombieland zum Beispiel die kleine Blonde spielt. Das Püppchen, die halt da einen ganz charmanten Touch noch mit reinbringt. Und Ben Platt, was auch ganz süß ist dass er und Beanie Feldstein, die ja in Booksmart auch relativ, also die eine der Hauptrollen mitspielt, die sind Best Buddies seitdem wir zusammen auf der Schauspielschule waren und das ist ganz niedlich eigentlich, dass die irgendwie so, auch wenn man die ganzen Award-Zeiten ein bisschen verfolgt hat, dann sind die immer überall zusammen gewesen, weil sie halt mit Booksmart relativ viel unterwegs war und er durch The Politician halt auch jetzt ein etwas präsenteres Serienformat macht.
Also genau, ganz, und dann auch zeitgleich sein Album released hat. Genau, und die haben sich halt immer alle gegenseitig gepusht, was auch sehr, sehr schön anzusehen ist, wie jeder halt seine Karriere, sie ist halt, wie sie aus dem Boden gestampft wurde und wirklich jeder echt gut ist, weil alle sehr talentiert sind.
Ja, das junge Hollywood, das junge neue Hollywood.
Das junge Hollywood, genau.
Und da aber dann wiederum in der Serie jetzt eigentlich ganz witzig, weil es ist ja neues und altes Hollywood, weil, wie gesagt, Jessica Lange spielt mit, die halt auch aus American Horror Story kommt übrigens, genau. Eine meiner Lieblingscharaktere. Und Gwyneth Paltrow ist ja auch ein altbekanntes Gesicht in Hollywood. Also und die spielen beide jeweils die Elternteile von zwei Familien, die da halt relativ wichtig sind. Und das ist eigentlich ganz charmant. So dieses Wechseln, so die machen sich jetzt irgendwie so ein bisschen bequem in ihrem Leben und die neue Riga, die wilde neue Riga kommt und macht ihr eigenes Ding. Also das ist sehr, die ganze Serie fand ich auch sehr metaphorisch. Auf vielen
Ebenen. Genau, und Gwyneth Paltrow ist auch super interessant, weil sie macht eigentlich kaum Schauspielarbeiten mehr. Also eigentlich neben Marvel ist sie eigentlich kaum noch irgendwo zu sehen, weil sie hat ja ihre eigene Firma, Goop, und ist da halt super involviert. Und hier bei The Politician ist sie ja auch Mitproduzentin, und wahrscheinlich, weil sie die Story und das Skript so schön fand, hat sie dann sich dann doch dafür oder sich breitschlagen lassen, dann doch eine Rolle zu spielen, weil ich habe gehört irgendwann oder irgendeinem Interview gelesen, dass sie wirklich eigentlich mehr mit ihrer Firma unterwegs sein möchte und eigentlich das Schauspielerin schon fast so an den Nagel gehangen hat. Aber wenn halt coole Produktionen oder coole Sachen daherkommen, dann sagt sie ja doch wohl noch ja.
In dem Immerhin. Fall, ja. In dem Fall spielt sie halt auch irgendwie eine ganz sympathische, also was heißt eigentlich völlig unsympathische Rolle, aber dadurch halt irgendwie sympathisch. Ja. Da ist halt komplett überspitzt und dieses völlig verzerrte Lifestyle-Bild, was man so aus Hollywood kennt. Also es ist schon sehr satirisch auch, die ganze Sendung. Ne? Es ist sehr poppig, es suhlt sich sehr in dieser heilen Welt von schönen jungen Menschen in Amerika.
Genau, und die ganzen Models da.
Ganz genau. Und also dieses nimmt so ein bisschen auch dieses Beverly Hills 90-210 oder so.
Ja,
glaube ich, das ist ja auch so der, daran orientiert es sich, glaube ich, sehr, dieses Highschool-Life und Drama und
ja.
Ich weiß, das ist eigentlich ganz witzig. Also sie nehmen sich viel aus bestehenden Mustern quasi, was diese Filme und Serien angeht, und mischen es ein bisschen durch, machen es deutlich.
Genau, das ist halt gerade das Gute, weil die sind sich schon bewusst, was das alles ist, und drehen das dann halt so schön nochmal auf den Kopf, und das hat dann noch coole Perspektiven, die nicht genau in diese normale Schublade reinfallen von Beverly Hills und so weiter. Und was ich noch ganz interessant fand, ist, da ja Ben Platt ein guter Sänger ist, er hat nämlich einen Song, der heißt Runaway, und das ist auf seinem Album, und in dieser ersten Staffel von The Politician kommt dieser Song immer mal wieder vor, also entweder in so Piano-Versionen oder irgendwelchen Flashbacks, und das fand ich auch ganz interessant. Da gibt es eigentlich noch so ein, ohne dass wir jetzt das spoilern, aber es geht dann noch so in diese Richtung, was du schon angedeutet hast mit den Sachen, die ihm den Teppich unter den Füßen wegziehen. Da kommt dieser Song dann auch öfter vor, bei diesem Storystrang.
Ja.
Und was auch noch ganz cool ist, ist das Intro selber, weil das hat auch so einen coolen Song ausgewählt und zeigt dann nochmal, wie dieser Charakter Peyton halt aufgebaut ist, weil du siehst halt, wie er oder seine Statue
im wahrsten Sinne
genau in diesem Intro halt aufgebaut wird, mit Sachen gefüllt, also bevor die Statue halt fertig ist, dann hast du da halt Bücher drin, und was auch ganz cool ist, so ein kleiner Fun-Fact, es werden die Präsidenten in so einer Schublade gezeigt bei diesem Intro, und da hast du halt Ronald Reagan, also auch in der Reihenfolge, Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, und dann das nächste Buch, was dann drin ist, ist nicht Donald Trump, sondern ist ein Buch, was heißt Idiot's Guide to Clowning, was halt so ein Slam gegen Donald Trump ist, und da hast du halt so diese Riege an coolen Büchern und dann Idiot's Guide.
Ja, also ganz witzig. Also das... Ja, ich finde es immer ganz, also ich mag ja Serienintros sehr. Ich skippe ganz selten tatsächlich auch bei Serienintros. Also wenn das richtig gut ist, dann lasse ich es immer gerne laufen. Und das ist tatsächlich ein Intro, was, finde ich, eigentlich auch sehr gut gelungen ist.
Auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, auch bei Politician nie das Intro geskippt, weil immer der Sound cool war. Und ich habe ja auch die Serie gebinged. Also es ist dann jedes Mal, wenn die neue Folge anfängt, dass du, okay, du hast das Intro vor 40 Minuten schon gesehen, aber ist doch mal so gut, ich guck's noch mal.
Ja, sehr cool. Also von dir ist es eine Empfehlung. Es gefällt dir gut.
Genau, große Empfehlung von mir. Ich habe es, wie gesagt, durchgebinged, und es ist so ein leichter Stoff, der hat auch mal wieder diese diese Dramen drin. Also es ist auf jeden Fall nicht nur Comedy oder so, es sind auf jeden Fall auch andere Thematiken, die hier aufgegriffen werden, aber im Grunde
eigentlich
ist
das eine
schöne Serie, schöne Storyline, die, die man einfach schön weggucken kann, fand ich.
Eigentlich auch sehr dramatische Sachen, ne? So ganz,
ja.
Also da kommen schon ein paar Themen vor, wo du denkst so, pff, okay, krass.
Genau,
also
neben dem normalen Highschool-Geplänkel hast du dann halt noch mal ein bisschen was anderes zwischendrin, aber das genau. wird, glaube ich, sogar auch mal vorher gewarnt, so wie bei wie hießen die? Die 13 Reasons Why, da gab es ja auch eine Episode, die im Nachhinein nochmal umgeschnitten wurde auf Netflix. Also in der ersten, im ersten Run war die schon sehr grafisch, also in der ich glaube, vorletzten Episode. Und ein Jahr später, als die zweite Staffel dann rauskam, wurde diese eine Folge nochmal umgeschnitten, dass es nicht mehr so grafisch ist, weil es hat dann doch schon sehr viele Leute fanden das nicht ganz so gut. Und ich glaube, hier gibt es auch ein, zwei solche Momente, die dann auch vorher weg mit einem, also Netflix macht das ja mittlerweile, hey, wenn du irgendwie suizide Gedanken oder sowas hast, dann hier ist so eine Nummer und so weiter, dass du dann, bevor du sowas siehst, dann nochmal eine Nummer hast, wo du dich dran wenden kannst, falls dich sowas, sowas zu sehen stört und so weiter. Oder wieder in solche Gedanken bringt.
Genau, also das fand ich
auch. Von daher, also es ist nicht nur lustig, da ist auf jeden Fall noch anderes Zeug drin.
Ja, und gerade wenn man so die amerikanische Popkultur ein bisschen begleitet oder da so ein bisschen was mitkriegt, dann findet man viele Referenzen da drin wieder. Das ist schon ganz interessant. Also es ist sehr, sehr auch nah auch an politischen Geschehnissen.
Genau, und auch die Rolle von Jessica Lange und Zoe Deutsch ist halt auch, diese Beziehung ist auch wunderbar und schon sehr lustig, aber dann auch wieder dramatisch, weil das ist ja auch schon ein hartes Thema, weil was dann da aufgebaut wird. Aber genau, Politician gibt es auf Netflix. Eine Staffel, die zweite Staffel ist in Produktion oder wird in Produktion sein demnächst, keine Ahnung, je nachdem, wie sich das hier alles wendet. Aber die erste Staffel ist da und hat eine große Empfehlung von mir auf jeden Fall. Und du musst es noch zu Ende schauen.
Ich muss es noch zu Ende schauen, genau. Aber ansonsten
wahrscheinlich auch so drei Folgen
fand ich das, oder so. Ja, so der typische, wenn man halt dann irgendwas anderes gefunden hat. Ich lasse mich ja sehr gerne schnell ablenken. Und entweder ich komme dann wieder zur Serie oder halt nicht, aber der Witz war schon da. Also es ist sehr charmant. Das kann man, glaube ich, auch immer wieder mal dann zu Ende bringen.
Das endet auch schön mit, weil du gehst dann so in die Richtung, wo du dann denkst, hey, okay, jetzt muss es vorbei sein, weil die Hauptstory ist eigentlich vorbei, aber dann geht es halt weiter und denkst, oh, cool. Und dann wird klar, warum es noch eine zweite Staffel geben wird und keine Ahnung, wie viele noch, aber hat auf jeden Fall einen schönen Twist noch.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Den habe ich dann wahrscheinlich noch nicht vorweggenommen. Okay, sehr schön.
Noch nicht.
Dann? Ja, dann habe ich was, worauf ich mich freuen kann.
Boom.
Yay!
And es gab nämlich letztens ein Update. Zoom-Update.
Ja, weil alles, da sind ja mehrere oder viele Zoom-Räume konnten ja gehackt werden und also was, das war ja ganz dramatisch und wir machen das immer noch. Ja. Oh nein.
Muss irgendwann mal noch gucken, wie das geht hier in Zoom, dass man seinen Hintergrund ändern kann. Da hätte ich jetzt gerne einen Hintergrund von diesem News-Reporter, wo seine Frau und seine Kinder reingehen. Das kannst du in der Dauerschleife immer haben. Das brauche ich. Muss mir das
stimmt, das aussuchen. wollte ich mir auch nochmal angucken, damit ich dann das nächste Mal, wenn wir einen Call haben, in der Firma gut vorbereitet bin.
Ganz genau, weil das ist so cool, diese automatischen Hintergründe und da gibt es auch Templates von 1000 verschiedenen, auch dieses Meme da, wo
John Travolta durchläuft oder auch, ne?
Nee, ich meine, das, wo der Typ mit seiner Freundin geht und er dann nach hinten wegguckt, so nach dem Motto, hey, das ist viel cooler. Und sie guckt ihn halt so richtig dann wirklich. Und das gibt es auch als Zoom-Hintergrund.
Sehr gut. Oh ja. Mann. Ja, also wie ihr alle schon mitbekommen habt, mein Equipment ist jetzt ein bisschen besser. Raffi hat mir per Social Distance-Übergabe ein Mikro zur Verfügung gestellt.
Genau.
Sind wir fast professionell unterwegs. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob die Internetverbindung das so mitmacht.
Ach, ich denke, wir sind sehr, sehr professionell unterwegs. Die Internetverbindung ist mega und Ton und alles. Wow, wir
alles
brauchen eigentlich super. Nur noch ein Studio-Setup, wo dann einfach sitzt du einfach in deinem Kleiderschrank oder so, dann hörst du wirklich Kein Echo, gar nichts.
Kein Echo und nothing. Okay. Dann kommen wir zu dem zweiten Serientipp, ne?
Zu dem Fundstück Nummer 2.
Ja, da kannst du gar nichts zu sagen, glaube ich, weil du hast da gar nichts mit am Hut mit.
Nur den Trailer mir dann angeguckt von der Serie. War aber auch noch nicht ganz klar, ob das jetzt nur wie American Crime Story auch wieder so ein Ding ist, wo dann jedes Mal Manhunt dann was anderes kommt, oder ob das jetzt das erste ist und die Story noch nicht zu Ende erzählt ist. Ich bin gespannt.
Genau, also das wusste ich vorher nämlich auch nicht genau, weil dieser Titel natürlich impliziert, dass es halt unterschiedliche Sachen sind. Hm. Und es ist tatsächlich auch so. Also wir sprechen jetzt hier von Manhunt, Unabomber. Ich bin ja bekennender True-Crime-Fan und das ist hier natürlich wieder eine True-Crime-Geschichte. Und zwar wird dieses, deine Überlegung zu beantworten, bis vor kurzem wusste ich es auch nicht, aber ich habe die Recherche ja dann gemacht und habe dann gesehen, dass für Manhunt halt auch eine zweite Staffel in Planung ist, die sich halt mit einem anderen Fall der amerikanischen Kriminalgeschichte beschäftigt. Und dementsprechend wird das offensichtlich auch ein Format, was immer unterschiedliche Fälle betrachten wird. Worüber ich mich natürlich sehr freue, weil ich fand die erste Staffel schon ziemlich gut. Und ich finde es ja immer cool, wenn ich von Fällen höre, die ich vorher noch nicht kannte und die aber trotzdem irgendwie relativ großes Ausmaß haben. Das ist immer wie so eine Entdeckung für sich. Weil wenn man natürlich so viel Podcasts auch hört wie ich, dann kennt man halt schon viele Sachen. Und auch gerade so im deutschen Raum wiederholen sich die Geschichten halt irgendwann. Also kommt immer was Neues dazu, aber oft die großen Fälle sind halt irgendwann auserzählt. Und von Unabomber habe ich bis zu dem Zeitpunkt halt gar nichts gehört. Es ist natürlich aber auch ein amerikanischer Fall. Worum geht es in dieser Serie? Wie ich eben schon einmal kurz gesagt habe, es ist eine True-Crime-Serie über den Unabomber. Das ist ein Mann gewesen, der über viele Jahre, ich glaube sogar irgendwie 14, 15 Jahre, also ziemlich lange, Bomben in Amerika gelegt hat und im Endeffekt auch, glaube ich, 3 Menschen damit getötet hat, viele verletzt hat und
ganz interessant, wenn ich wollte mal gucken, was Unabomber übersetzt ist, und wenn ich das in Google Translate angebe, ist es halt ein Nomen, also es hat keine Übersetzung, es heißt einfach Unabomber, und in der Beschreibung steht halt, das FBI hat ihm den Namen, diesen Ted Kaczynski, den Namen gegeben, und dann steht genau das 20 Jahre und 3 Tote und 23 Verwundete. Das steht in Google Translate, nicht irgendwie in Google sonst was, sondern wirklich in Translate. Unabomber, Nomen, das ist das Wort.
Ganz genau.
Sehr schlau. Google ist schon schlau.
Ja, Google ist schon sehr schlau, muss man auch so sagen. Genau, aber natürlich auch deshalb, weil ein großer amerikanischer Fall was daran, also grundsätzlich muss man auch mal sagen, ich glaube, wenn man sich das mal vorstellt, ähnlich war es ja wie bei uns, als hier zum Beispiel die Karstadt-Filialen erpresst worden sind von Dagobert, wo es auch um Bomben ging, wo immer, das ging jetzt nicht so lange, aber es war halt auch so, dass die Leute halt irgendwann auch Angst hatten, Filialen zu betreten zum Beispiel, oder man muss sich nur so in die Situation reinversetzen, es gab da einen Mann, der viele Bomben gelegt hat, das waren halt nicht nur 3, wie die Menschen, die er getötet hat, sondern das waren viele, ich glaube, wie gesagt, 12, was hast du gesagt, 20 Jahre, und stand da, wie viele Bomben es waren.
Verwunderte und, warte mal, wie viele Bomben? Nee, da steht nur, das ist wirklich nur ein kleiner Paragraph, also 3 Tote, 23 Verwunderte, und 1975 bis 1995 ging das Ganze.
Genau, also es sind auch, er hat über 20 Bomben oder so gelegt. Also es ging schon, also mal mehr frequentiert, mal weniger. Aber das ist natürlich eine Form von Terror, die man heute halt anders kennt, ne? Also ich meine, wenn man sich vorstellt, damals, als es wirklich, was heißt damals, das passiert ja immer noch, als es dann regelmäßige Bombenattentate gab, natürlich in einem viel größeren Rahmen, dass dann die U-Bahn angegriffen worden ist oder, wie gesagt, 9-11, da kann man sich, als das gefühlt noch frequentierter war, als jede Woche eine dieser Nachrichten im Fernsehen war, hat sich das ja auch auf so eine gewisse Art auf einen niedergelegt, dass man einfach Sorge hatte, dass es irgendwann auch hier passiert oder in seiner Nähe oder dass es einen irgendwann auch mal betrifft. Und so war die Situation damals auch. Was daran ganz interessant ist, dass die Menschen, die angegriffen worden sind, alle aus universitären Rahmen kamen, dass die alle sehr gebildet waren und alle auch in Forschungsgebieten gearbeitet haben, was digitale oder Innovationen angeht, sagen wir es mal so. Nicht nur digital, sondern auch eher den Fortschritt voranbringen. Und Manhunt Unabomber verfolgt quasi diese Zeit, die das FBI gebraucht hat, um diesen Mann zu finden. Wir steigen ein in der Situation, wo es schon einige Anschläge gab, viele Profiler auch schon auf dem Fall gearbeitet haben, weil man kam gefühlt nicht voran, es ging nicht weiter, sie konnten das nicht einengen auf irgendeine Bevölkerungsgruppe und man konnte auch kein Motiv dahinter erkennen, das war das Problem an der Sache, es wirkte sehr unspezifisch im ersten Moment und die Geschichte setzt an dem Punkt an, wo ein Forensiker dazu kommt, oder ein Mann, der sich mit geschriebener Sprache auseinandersetzt. Mhm. Also nicht
Linguist.
Genau, also sich viel, ja, nicht nur die die Art, wie gesprochen wird, sondern auch die Art, wie geschrieben wird, wie mit was für, also damals waren ja noch, es gab zwar schon auch elektrische Schreibmaschinen, aber in diesem Fall gab es dann auch Briefe und natürlich oft Namensschilder auf den Paketen, die mit normalen manuellen Schreibmaschinen noch geschrieben worden sind. Also es geht nicht nur um die Linguistik selber oder um die Sprachanalyse, sondern auch um das Medium, auf dem geschrieben worden ist. Mhm. Weil später kommt nämlich auch wird an eine der großen Tageszeitungen wird ein Manifest geschickt von diesem Mann, der sich der als Unabomber bezeichnet wird. Ja. Und anhand dieses Manuskripts werden sie dann auch später aufgrund der Schreibmaschine werden sie die Sachen zusammentragen können. Und nachweisen können, dass all diese Bombenanschläge von ihm getätigt worden sind. Und aufgrund dieses Manifests können sie das Profil quasi erstellen. Also das ist einer der ersten Fälle, wo quasi mit forensischer Linguistik ein Täterprofil erstellt worden konnte und auch dieser Täter gefunden werden konnte. Was schon sehr beeindruckend ist, weil das ein sehr, sehr komplexer Fall war,
Ja, 20 Jahre sehr, ist ja auch eine lange Zeit, ne?
Ja, der sehr, sehr auch in die Tiefe geht, der viel mit der Ideologie von Ted Kaczynski zu tun hatte. Das ist nämlich dieser Mann. Und damit befasst sich diese erste Staffel von Manhunt Unabomber. Und also die zwei Seiten. Einmal die Seite von Ted Kaczynski und seine, wie er halt...
Ja, seine Ideologie nicht, wie er da, dann, ne? Diese, was will ich da
genau, nicht, also nicht mal wie, genau, nicht mal, wie er da hinkam, sondern an dem Punkt, wo er sie schon hat und wie er dann anfängt, sie auch zu formulieren und wie er diese Wege macht. Es wird so ein bisschen runtergerissen dann auch. Wenn man genau wissen will, wie dieser Mann diese Ideologie entwickelt hat, weil die war komplett systemfeindlich und komplett gegen alles, was quasi neu ist. Also er würde eine Welt, wie wir sie jetzt haben, quasi nicht ertragen können. Er hat damals schon gesagt, die sammeln unsere Daten, die verfolgen uns, wir haben keine Art von Privatsphäre mehr. Also er war damals schon, und das ging ja bis 95, hast du gerade gesagt, und da war das ja noch deutlich weniger ausgeprägt, als es jetzt ist. Also er hat das aber schon gesehen und hat das quasi als staatliche Bevormundung des Individuums gesehen. Und er hat auch in einer ganz kleinen Hütte gelebt nur und hat sich komplett aus der Gesellschaft entzogen. Was ganz interessant ist, weil er eigentlich auch ein sehr, sehr intelligenter Mann war. Und dieses Manifest ist auch nicht utopisch. Also es ist schon so, wenn man da Passagen draus liest, denkst du, ja, eigentlich hat der Mann auch recht in gewissen Teilen. Das ist ganz interessant, wenn man das liest. Es gibt nämlich auch noch eine zweite Serie zu diesem Thema, wo es halt um ihn als Person geht, wo auch das erste Interview mit ihm geführt worden ist, richtig. Mhm. Also wenn man da noch mehr verstehen will, wie war seine Geschichte, wie ist er zu dem geworden, was er ist und wie hat er seine Ideologie entwickelt, gibt es noch diese Dokumentation, wo halt er auch selber quasi interviewt wird. Auch ganz interessant. Wenn einem das gefallen hat, kann man danach das nochmal gut gucken. Genau. So viel zu der Geschichte selber. Gemacht worden ist das Ganze von mehreren Leuten und zwar unter anderem war Andrew Zodrowski, Writer-Producer. Da war jetzt aber nichts irgendwie Großes Interessantes an Referenzen, die er schon gemacht hat. Was wesentlich interessanter ist dabei, ist, dass Jim Clementine mitgearbeitet hat wieder. Das wird jetzt niemandem was sagen, aber also jemand, der auch True Crime oder Crime interessiert ist, also generell Krimis mag, kennt natürlich auch Serien wie Criminal Minds, Secrets and Lies, Blindspot und Quantico. Und das sind alles Serien, die sich auch ein bisschen mit Profiling und sowas beschäftigen. Und ja, oft ist es ja in diesen Serien so, dass man immer so ein bisschen das Gefühl hat, dass es so weit weg vom richtigen Arbeitsfeld von Polizisten. Das ist ja eigentlich auch jedem klar, dass die eigentlich nicht so arbeiten, wie es immer dargestellt wird im Fernsehen. Und deshalb haben diese Serien, die ich gerade genannt habe, haben zum Beispiel einen Technical Advisor, das besagt der Jim Clementine, der halt ein ehemaliger FBI-Supervisor Special Agent war und dementsprechend quasi diese Serienformate auch berät, was die Authentizität von Ermittlungen oder Profiling-Fällen angeht. Also das finde ich immer ganz beruhigend zu wissen. Natürlich hat er auch einen kommerziellen Gedanken wahrscheinlich im Hintergrund, aber es ist schon mal ganz gut zu wissen, dass da zumindest jemand in der Beratung sitzt, der sagt, so ungefähr läuft das. Also der ist nicht mehr im Dienst, natürlich. Er ist in Rente jetzt, aber er war lange halt auch
Karriere gewechselt, ne?
Genau, hat beziehungsweise ist auch schon alt genug, um retired zu sein. Also er ist, glaube ich, so, über 60 oder um die 60. Genau.
Ja, aber und hier ist ja auch geschrieben, er ist mit Writer und Producer, also wird er jetzt noch nicht ganz in Rente sein.
Nein, aber er hat auf jeden Fall, ist er nicht mehr im regulären Job. Ich glaube, so als Special Agent oder als Profiler zu arbeiten, ist wahrscheinlich auch nicht das einfachste Berufsfeld. Das genau, 22 Jahre lang war er. Ja, 22 Jahre lang war er beim FBI und hat alles mitbearbeitet von Banküberfällen über Serienmörder, also alles, was man sich so als True Crime Fan quasi vorstellt, hat er miterlebt und hat auch zum Beispiel im Weißen Haus Korruptionsfälle mitbearbeitet, White Collar und Violent Crime, also alles, was so Kapitalverbrechen sind und richtige grausamere Gewalttaten und war sogar auch Undercover Agent, also hat viel gemacht in seinen 22 Jahren und bringt dementsprechend auch eine gewisse Erfahrung mit und hat halt auch hier mitgearbeitet und war dann auch so interessiert an dem ganzen Konzept, dass er halt nicht nur geschrieben, sondern auch produced hat, also war auch Mitgeldgeber für diese Staffel zumindest. Aber ich glaube, er hat nicht selber mitgearbeitet damals an diesem Fall. Also er ist nicht selber in diesen Ermittlungen mit betreut gewesen. Genau. Ansonsten ist da noch mit bei Tony Giddleston, das ist der Second Unit Director. Und der hat mitgearbeitet zum Beispiel bei Veronica Mars und Dexter zum Beispiel auch, was ich ganz interessant fand, weil Dexter natürlich auch diese Schiene einschlägt.
Ja, und das dass auch Dexter noch ein bisschen mehr Fiktion ist als das hier.
Deutlich, deutlich mehr Fiktion. Aber irgendwann habe ich auch mal gelesen, dass das auch zum Teil inspiriert ist von ein paar, also von mehreren
wirklichen Kriminalfällen auch. Das ist ja bei vielen so, dass man dann, um das noch zu in Hollywood noch ein bisschen zu verschönigen oder halt auch ein bisschen interessanter zu machen, dass man da noch True Crime Stories oder True Stories halt noch mit einbezieht. Aber gut, Dexter ist natürlich komplett Fiktion und dann kannst du das natürlich aufbauen, dass es halt cooler wirkt, dass die Polizeiarbeiten, die dort gemacht werden, der ist ja auch Forensiker und ist ja auch alles so, dass es interessant und wirklich aussehen soll. Also wenn die Polizei da irgendwelche Fälle da hat und in dem Fall ist es halt nur eine wirkliche Geschichte oder eine True-Crime-Geschichte, die dann diese Aspekt natürlich auch braucht. Also es wäre natürlich blöd, wenn die dann irgendwie hackermäßig irgendwie am Computer das machen, ja. Oh, wir haben was gefunden. Oh, cool. Das ist natürlich spannend.
Wow. So schnell ging das.
Ja. Wie bei Criminal Minds, glaube ich, da gab es immer so eine Hackerin, die dann irgendwie, oh, mach mal kurz das und das, und dann hast du irgendwie so einen 20 Sekunden Zusammenschnitt von, was sie ja nichts wirklich Reales macht, und dann, okay, ich habe das Sample gefunden, das in unserer Datenbank war, und das ist der Typ. Zoom and enhanced. Wir haben die Kamera-Footage gefunden, und ich kann sehen, wie das License Plate von dem ist, weil ich da so reingezoomt habe. Wow.
Ja, wow. Auch immer diese, wir zoomen ran aus einer Überwachungskamera, und es ist plötzlich alles komplett scharf. Lass mich kurz meine Pixel-Software rüberlaufen. Ja,
genau. Ganz genau. Ich hab perfekte Software. Es dauert nur 2 Sekunden. Bam, super scharf.
Gar kein Problem, ganz genau.
Ja. Und Photoshop so. So what? Das geht?
Ja. Das dann hängen also auch, kommen natürlich alle viel aus diesem Bereich Krimi-Produktion, dieses typische amerikanische Format. Also es ist auch, man sieht es auch, dass das Leute sind, die schon in diesem Bereich gearbeitet haben. Es ist schon ordentlich produziert. Es ist nicht High-End, nicht so, dass du sagst, boah, es ist wie Hannibal oder irgendwie so, wo du denkst, es ist schon sehr, sehr ästhetisch auch, aber es ist sehr, sehr gut produziert.
Die Story oder das Ganze drumherum erinnert so ein bisschen an Zodiac, finde ich, also die, und auch an Mindhunter, das, was du so schon
erzählt hast. Ganz genau, also die diese Geschichten mögen, also die, es will auch keine Doku sein, ne? Also das ist nicht so neutral, dass man es als Doku empfinden könnte, dann könnte man diesen anderen Teil sehen, von dem ich ihm erzählt habe, aber es ist schon, es ist schon gut gemacht. Aber wenn einem das genauso so diese Formate, die du gerade genannt hast, wenn die einem gefallen haben, dann wird einem das ja auch gut gefallen.
Weil da hast du ja auch genau dieselbe Perspektive, weil wir gehen ja nicht in den Kriminellen rein und gucken, was er so macht, wie bei Dexter zum Beispiel, sondern wir sind auf der anderen Seite und sind als Profiler, Forensiker auf der Seite, okay, was für Briefe, was für Manifeste schickt er. Also bei Zodiac ist ja genauso, dass er auch ein Manifest an diese Zeitung, wie nennt man das, Journalisten da schickt. Und dann findet er auch durch diese ganzen, wie die Art der Schreibweisen ist und so weiter, wird dann halt der Zodiac-Killer runtergebrochen, was auch sehr spannend ist.
Ja, ohne dass man ihn findet, wohl bemerkt, ne? Also auch immer noch eines der modernen Mysterien. Man findet ihn, hat ihn ja damals nicht gefunden. Mit dem Unterschied zum Unabomber, den hat man gefunden, was auch wirklich, wirklich beeindruckend ist, wenn man bedenkt, wie damals der Stand der Ermittlungsmöglichkeiten war und dass es eigentlich ein komplett neues Feld war, was sie da aufgezogen haben, oder ein Ansatz, der vorher noch nicht so erfolgreich genutzt worden ist. Mhm. Und wird im Endeffekt hier dargestellt von Sam Worthington, der spielt die Hauptrolle, der spielt diesen Forensiker, der sich halt vorher ausschließlich quasi mit Graffiti beschäftigt hat, also aufgrund von Graffiti-Stilen hat er eine Datenbank auch aufgebaut, um Leute, die schon mal identifiziert worden sind, anhand ihres Stils wieder zu identifizieren, also um zu sagen, eine Datenbank zu schaffen und Kennungsmerkmale von den Vandalisten oder den Vandalen quasi dokumentiert und sie nachverfolgen kann. Und Sam Worthington kennt man, sagt einem eigentlich nichts, aber kennt man aus Avatar und Kampf der Titanen. Also er ist der Hauptdarsteller in Avatar. Also ich meine,
wir werden später von ihm noch nicht sehr, mehr, aber, sehr viel sehen. Wir werden von ihm in den nächsten 10 Jahre, 5 nächsten Avatare immer wieder was sehen, glaube ich. Außer er wurde ausgetauscht, das weiß ich natürlich nicht, aber.
Wir werden es sehen. Auf jeden Fall hat er er spielt diesen Soldaten, der dann quasi in diese Welt eintaucht. Dann spielt noch mit, Jeremy Bob spielt noch mit, der hat mitgespielt in The Outsider, jetzt auf Sky, irgendwie auch ganz interessant übrigens. Russian Doll und Godless, das ist einer der FBI-Agenten, die halt irgendwann auch nur noch sagen, ja, probier's halt, aber wir hatten schon so viele Leute bei uns, ist keiner, wir haben komplett wirklich irgendwie 20 unterschiedliche Profile gehabt, also unterschiedliche Herangehensweisen, was für ein Mensch das sein soll, und nichts hat irgendwie was gebracht, dementsprechend waren die alle eh schon relativ genervt. Chris Nuth spielt mit, der spielt im Endeffekt den Chef da vor Ort, der halt die Entscheidung dann trifft, das ist, den kennen wir natürlich aus Sex in the City, das ist Mr. Big. Und in Good Wife spielt er auch mit und in Law and Order. Und in Criminal Intent, glaube ich, hat er auch sogar mal eine der Hauptrollen gespielt. Und Das ist quasi die FBI-Seite und auf der Gegenseite sitzt Paul Bettany, der den Ted Kaczynski spielt. Und Paul Bettany sagt einem auch nichts, also die Namen selber sagen einem einfach gar nichts. Aber jeder von uns kennt Paul Bettany, denn Paul Bettany ist Vision aus Avengers. Und was ich auch nicht wusste vorher, ist, dass Paul Bettany auch Jarvis spricht. Also dass die künstliche Intelligenz von Iron Man.
Genau, so wird ja auch Vision geschaffen und Paul Bettany kennt man, weil da spricht er ja nur die beiden und Stimme. Vision ist ja auch so eher so ein Computercharakter, aber ihn kennt man aus Ritter aus Leidenschaft, heißt er auf Deutsch, oder A Knight's Tale, wo er den Ansager spielt von Heath Ledger.
Pass, okay.
Der ist dann immer da und kann ganz, ganz toll ihn ansagen und sagen, hier, das ist der König, der whatever, und dann macht er immer so ganz, ganz tolle Gedichte. Das ist Paul Bettany.
Genau, und in diesem Fall halt wirklich, also man muss sich Ted Kaczynski so vorstellen, das ist halt wirklich, das war irgendwann wie so ein Waldschrat, ne? Der war wirklich, hat sich in die tiefste Pampa zurückgezogen, komplett verwahrlost, ganz ungewaschen, Haare ganz strubbelig, Bart bis nach Timbuktu, also wirklich so ein richtiger Waldschrat. Und ich meine, Vision ist jetzt natürlich das glattgebügelste Ding, was es irgendwie gibt in der Fernsehwelt, sagen wir es mal so. Und das ist halt das komplette Gegenteil. Also ist schon krass, aber auch sehr interessant, weil dieser Wahnsinn, also dieser intelligente Wahnsinn halt sehr, sehr wichtig ist für diese Rolle. Und das macht er eigentlich echt gut. Und es ist sehr,
ist auch charismatisch, der Schauspieler. Also wird er wahrscheinlich auch das ganz gut rüberbringen.
Ganz genau. Also mir hat die Serie sehr, sehr gut gefallen. Ich würde das hier als Lese, glaube ich, sogar. Ich gucke mir das nochmal an.
Schon fertig geguckt?
Ja, natürlich. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Es ist bestimmt ein Jahr her, dass ich die gesehen habe.
Ja, okay.
Weil ich halt durchgeguckt habe, weil ich war so begeistert, dass es da etwas gab, was ich noch nicht kannte. Aha. Und genau. Ich habe hier noch so ein paar kleine Sachen, die irgendwie ganz interessant sind. 2020 wird eine neue Staffel von Manhunt starten. Das habe ich ja vorhin schon erzählt, dass sich das dann wirklich wie so ein weiterlaufendes Format quasi mit großen amerikanischen Kriminalfällen beschäftigt wird.
Die Anthology.
Genau.
Anthologie.
Ja. Genau, auf Deutsch. Und interessant ist, die zweite Staffel wird für die jetzt unseren Podcast häufiger hören, wird es überraschend sein, weil wir schon über den Originalfall gesprochen haben, denn es geht um den Attentäter des Atlantic Olympic Bombings, also um Richard Jewell im Endeffekt, also den Film, den wir neulich schon gesehen haben in der Sneak, basiert ja auch auf einem wahren Fall. Mhm. Und ganz interessant ist, dass in diesem Fall, also in diesem Format, Richard Jewell von Cameron Britton gespielt wird. Das sagt einem jetzt auch nichts, aber das ist der in Mindhunter den Edmund Kemper schon gespielt hat, also auch einen Serienmörder quasi schon gespielt hat. Also es wiederholt sich immer, dass manche Leute in gewisse
das sind dann
diese Bereiche fallen.
Charakterschauspieler oder wie nennt man das? Ja, auf jeden Fall in so eine Schublade reingepackt sind, was man immer wieder setzen kann. Und Edmund Kemper, hier der Richard Jewell gespielt hat, seinen Namen auch vergessen, ist ja auch so ein Typ, den man in solche Rollen packen kann, der so ein bisschen dümmlich ist.
Also ich bin sehr, sehr gespannt, weil Cameron, also ich habe das Bild gesehen, also erste Bilder gesehen von Cameron Britton als Richard Jewell. Und das passte auch sehr, sehr gut, weil es ist auch ein kräftigerer Mann und auch sehr groß, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, Richard Jewell war, glaube ich, gar nicht so groß. Auch? Ja, okay.
Und, Richard Jewell weiß ich jetzt nicht, aber der Schauspieler war in Mindhunter auf jeden Fall sehr groß.
Ja, weil Edmund Kemper auch sehr groß war. Genau, also das war ganz interessant, dass man ihn halt hier wiedersehen wird. Und ich glaube, wir werden uns irgendwann auch nochmal Mindhunter mitnehmen, weil das er uns auch sehr gut gefallen hat insgesamt. Genau. Und das fand ich ganz spannend, dass halt dieses Format eigentlich 2020 jetzt veröffentlicht werden sollte auch, ist die Frage, wird jetzt wahrscheinlich auch postponed werden, wenn, also die werden ja auch keine Post-Production, vielleicht.
Ja, doch, Post-Production wahrscheinlich, also wenn das für 2020 geplant war und als Serie bei, das war jetzt auch Netflix, oder? Weil dann denke ich mal. Weil so Kinofilme sind ja nur problematisch gerade.
Ja, hoffen wir mal, dass sie es trotzdem irgendwie in die Post-Production kriegen. Und dann habe ich nämlich dieses Jahr nochmal was zu tun. Das wäre ganz gut. Nicht, dass es nicht genug andere Sachen zur Auswahl gäbe, ne?
Hier genau. Steht 3. Februar. Das ist schon draußen.
Hätte. Ja, müsste ich nochmal gucken. Vielleicht, das heißt vielleicht kommt es auch später.
Manhunt, Staffel 2, Deadly Games. Vielleicht hast du es verpasst oder es wurde postponed, weil
3.
Februar war ja noch bevor alles jetzt hier passiert ist.
Ja, ich glaube, es ist auch keine Netflix, reine Netflix-Produktion. Ich glaube, es ist nur eingekauft. Von daher wird es, ich glaube, es ist fürs Fernsehen damals produziert worden. Von daher wird es irgendwann hoffentlich da sein.
Okay.
Ich hoffe. Wir werden sehen.
Ja, das war wenigstens.
Genau. Ja, was es noch zu sagen gibt dazu, ist diese Hütte, in der Ted Kaczynski gelebt hat, das ist wirklich so eine kleine Cabin. Also so ein ganz, ganz kleines Häuschen. Und die konnte man tatsächlich in New Museum in Washington D.C. begutachten. Also es ist damals für die Ermittlung ist das dann, als sie ihn festgenommen haben, ist dieses Ding rausgehoben worden und transportiert worden nach Quantico, um halt dort forensische Untersuchungen vornehmen zu können. Und das ist halt jetzt dann in Washington D.C. ausgestellt worden. Genau. Und in dieser Sendung wird es halt irgendwann so dargestellt, dass Fitzgerald, der dieser Ermittler ist, der das Profile erstellt, irgendwann, weil er sich halt so lange mit diesem Menschen beschäftigt hat, ihn auch sprechen kann im Gefängnis, um seine Systematiken und seine Hintergründe zu verstehen. Aber in Wirklichkeit haben sie sich nie persönlich getroffen beziehungsweise miteinander gesprochen. Er hat ihn, glaube ich, nur vor Gericht dann gesehen, als er zur lebenslänglicher Gefängnisstrafe verurteilt worden ist. Was natürlich klar ist, wenn du 3 Menschen das Leben nimmst, um das hier schon mal vorwegzunehmen, wenn du 3 Menschen das Leben nimmst, kriegst du eine lebenslängliche Freiheitsstrafe ohne Recht auf Bewährung. Von daher
ja.
Relativ klar und genau, muss man glaube ich auch nicht sich drüber wundern. Was hier in diesem Fall noch ganz interessant ist, es geht dann irgendwann auch darum, wie es immer in solchen Prozessen ist, darum, ist dieser Mann schuldfähig oder nicht? Also hat er einen Knacks? Ist der psychisch gesund oder nicht? Was in diesem Kontext natürlich wirklich sehr interessant ist. Und Ted Kaczynski wollte auch nie als unzurechnungsfähig gelten. Wollte er nie und ist er eigentlich auch nicht. Also ich glaube, dem konnte man eine Persönlichkeitsstörung nachweisen, aber er wollte das vor Gericht nie für sich anführen. Genau, dieses Manifesto, was er dann auch an eine große Zeitung geschickt hat, damals mit einer gewissen Drohung, dass wenn sie es nicht veröffentlichen, dass dann ein Flugzeug, glaube ich, attackiert wird, ist dann später als Buch veröffentlicht worden und war dann ein Bestseller zu der Zeit. Das fand ich auch nochmal ganz interessant. Also dieses Manifest war relativ dick und ist dann halt auch zu einem relativ großen Bestseller geworden, was auch sehr, sehr interessant ist, dass da jemand tatsächlich Geld mitgemacht hat, dass dieser Mann Menschenleben genommen hat. Also daran sieht man wieder, wie pervers eigentlich auch so eine Medienlandschaft sein kann.
Ja, auf jeden Fall.
Aber, naja, gut. Genau. Also irgendwie gab es dann zwischendurch wohl noch so ein paar Verdächtige. Sie hatten nochmal so einen Mechaniker, der einer Airline unter Verdacht. Aber so richtig andere Verdächtige hatten sie in dieser Ermittlung eigentlich gar nicht. Und dementsprechend ist es halt so beeindruckend, dass sie dann wirklich irgendwann diesen richtigen Mann gefunden haben. Das hatte auch viel mit einem sehr medienbezogenen Fall zu tun. Da sind natürlich, wenn gefühlt jeden zweiten Tag oder regelmäßig Nachrichten von Bombenattentaten irgendwo in der Zeitung sind, ist natürlich das Medieninteresse wahnsinnig groß. Und im Endeffekt ist dieser Mann auch durch jemanden, der einen Aufruf in der Zeitung gelesen hat, gefunden worden. So. Und das ist eigentlich, wie gesagt, sehr, sehr spannend, dieser Fall, sehr interessant. Und es ist halt nicht so gut gegen böse gefühlt. Also klar, es ist logisch, dass dieser Mann kein Guter ist, aber man setzt sich halt irgendwie auch so auf eine gewisse Art mit seiner mit seinen Gedanken auseinander, was schon wieder ein bisschen gruselig ist, dass du denkst, ja, okay, irgendwie ganz Unrecht hat er nicht, rechtfertigt überhaupt nicht, was er getan hat, aber sein Gedankenwerk dahinter ist eigentlich auch sehr interessant und sehr spannend. Also deshalb kein Wunder, dass dieses Manuskript auch ein Bestseller geworden ist und er hat tatsächlich auch in Amerika einige Leute, die dann seine Gedanken angenommen haben und das weitertragen. Was ein bisschen gruselig ist eigentlich. Aber wie gesagt,
ja, solange die nicht anfangen, weiter zu bomben, sondern dann ist es ja, ja. Können ja machen. Die können in ihrer Holzhütte im Wald können die leben, wenn sie wollen.
Genau, ganz genau. Und so denke ich mir das halt auch. Also ich finde, jeder kann ja denken und glauben und meinen, was er möchte, solange er halt nicht anderen Leuten damit Schaden zuführt. Das ist meine Perspektive zu diesen Dingen. Ja. Es wäre wahrscheinlich ein sehr, sehr interessant, also wenn er nicht diesen Weg eingeschlagen hätte, wäre es wahrscheinlich eine interessante Person gewesen, die einen in der Medienwelt auch über den Weg laufen könnte. Ne? Es gibt ja so ein paar Gestalten,
die einfach mit ihren Ansichten... Der hätte dann wahrscheinlich so ein paar TED-Talks gemacht und sein...
Ja, genau. Also auch aus philosophischer Sicht sehr interessant einfach. Ne? Es ist ein sehr philosophischer Ansatz, den er halt hat. Ja. Genau. Also das ist auf jeden Fall von mir eine große Empfehlung für die True Crime Fans, Manhunt, Unabomber. Für die, die halt auch Manhunter zum Beispiel ganz, nicht Manhunt, doch, Manhunt.
Mindhunter.
Mindhunter ganz cool fanden. die Mindhunter mochten würden, Manhunt auch mögen. Genau, weil ist natürlich auch ein wahrer Fall, genau wie Mindhunter sich an echten Fällen entlanghangelt. Es ist ja noch ein bisschen konkreter an dem richtigen Fall dran und auch mit den richtigen Persönlichkeiten. Genau.
Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Klingt sehr interessant.
Ja. Ganz genau. Gut, dann würde ich sagen, wir haben ganz schön viel gesabbelt schon wieder und wir überlegen uns was Nettes für die nächste Folge. Vielleicht machen wir mal wieder Filme.
Vielleicht machen wir mal einen Film, ja. Oder zwei.
Ja. Oder zwei. Alles klar.
Mal schauen.
Dann sagen wir bis zum nächsten Mal und bye.
Bye.